Der Beuth Verlag oder jetzt die Media versteht sich als Lösungsanbieter und bietet natürlich auch Software an zur Verwaltung von Normen. Dort kann man sie anwenden, aufrufen, mit diesen Dokumenten arbeiten, diesen anderen Unternehmensbereichen zur Verfügung stellen. Das zählen wir alles unter Verwaltung. Das heißt, Normen durchaus managen.
Auch einfach innerhalb des eigenen Unternehmens.
Innerhalb des eigenen Unternehmens, genau.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen erzählen wir euch hier mit verschiedenen Gästen die Normung von verschiedenen Seiten. Ihr hört die Folge vom April 2024, Normung heute. Hier schauen wir uns das Kleingedruckte von DIN an und von allem, was da so dazugehört. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir sprechen gar nicht mit und über DIN selbst, sondern wir schauen uns ein bisschen größer an, die DIN-Gruppe. DIN besteht ja nicht nur aus dem DIN e.V., wo man die Normen erarbeiten kann, sondern es gehören dazu auch noch Töchterunternehmen. Und ein Tochterunternehmen hatte gerade 100. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch dazu, und hat sich umbenannt, ist jetzt nicht mehr der Beuth Verlag, sondern DIN Media. Und in diesem Zusammenhang begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Norman Günzroth. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Amelie, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ihr habt euch gerade umbenannt. Wie kam es dazu?
Da gibt es vielerlei Gründe. Zum einen ist es so, dass der Beuth Verlag sich nicht unbedingt mehr als Fachverlag versteht, sondern eher als Anbieter von technischen Fachinformationen, in dem Fall Normen. Und im passend dazu natürlich geht es auch um Lösungen, mit denen man diese Normen, die man beim ehemals Beuth Verlag, jetzt DIN Media, erwerben kann, eben auch anwenden kann in solchen Lösungen. Deswegen versteht sich DIN Media neben der Bereitstellung von Fachinformationen in Form von Normen eben auch als Softwareanbieter oder als Lösungsanbieter. Und da passt natürlich die Begleitbezeichnung Verlag nicht mehr so ganz. Verlag geht ja auch immer zurück auf Bücher, auf Printwerke, auf Zeitschriften, Zeitungen, da wo ich zum Beispiel auch herkomme, originär. Aber wir gehen tatsächlich den digitalen Weg und da passt einfach die Bezeichnung DIN Media besser. Das ist das eine. Das nächste ist, dass wir nach außen auch das Kürzel DIN in unserem Namen tragen. Wir zeigen damit, dass wir ein starker Verbund sind. Das waren wir natürlich im Vorfeld auch mit Beuth. Aber so zeigen wir das noch viel, viel intensiver durch DIN Media innerhalb der DIN-Gruppe zusammen mit DIN und der DIN-Software.
Das kann ich nur unterstützen, denn bei allen meinen Gesprächen, die ich so mit Leuten von außerhalb führe, ist immer so, wieso Beuth Verlag? Was hat denn der Beuth Verlag mit DIN zu tun? Das war nicht so auf Anhieb zu erkennen für die Leute. Insofern ist das sehr gut, dass ihr jetzt auch DIN heißt.
Die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht und nach innen stärken wir uns natürlich auch, weil wir stärken dadurch in der Gruppe, in der Belegschaft natürlich auch das Identitätsgefühl mit DIN viel, viel mehr.
Ja, aber lass uns mal vorne anfangen. Du hast gesagt, der Beuth Verlag hat sich als Fachverlag verstanden und mit Verlag verbindet man Bücher, wahrscheinlich lange vor den PDFs waren es tatsächlich echt gedruckte Blätter. Erzähl mal ein bisschen aus der Story vom Beuth Verlag. Wieso gibt es den überhaupt? Wieso hat die Normung einen eigenen Verlag gehabt?
Nun, DIN ist natürlich eine Organisation, die sicherlich auch eine Organisation brauchte, die die Normen, die erstellt wurden, vertreibt. Die Normen entstehen nicht kostenlos. Dahinter steht ein, sagen wir mal so, ein Prozess, der mit Aufwänden verbunden ist. Und diese Kosten werden an die Abnehmer natürlich auch ein Stück weit weitergegeben und so finanziert sich DIN über letztendlich diese Vertriebsstelle DIN Media, die letztendlich die Normen vertreibt.
Hat das auch was damit zu tun, dass DIN ja mit der Bundesregierung diesen Public-Private-Partnership-Vertrag abgeschlossen hat, der DIN als die nationale Normungsorganisation für Deutschland ausweist, was ja dann irgendwie auch für euch bedeutet, dass ihr Zugriffe auf sämtliche Regelwerke anbieten müsst und nicht bloß auf die DIN-Normen, sondern auch, wenn es irgendwelche, keine Ahnung, exotischen Normen irgendwo anders auf der Welt gibt, die ich aber bräuchte für meinen Fachbereich, dann würde ich die auch über euch kriegen.
Die gibt es natürlich auch, die Normen anderer Regelwerksetzer der ganzen Welt, wenn man so will. Die sind bei ehemals Beuth, jetzt DIN Media, da kam gleich der Versprecher rein. Aber ich habe mich gerade noch so gefangen. Die gibt es natürlich im DIN Media Shop auch zu kaufen, das ist richtig.
Ja, es ist okay, dass man sich verspricht. Das ist ganz frisch. Wir haben jetzt 100 Jahre lang vom Beuth Verlag gesprochen und seit ganz kurzem sprechen wir von DIN Media. Das ist ein bisschen, muss man sich erstmal dran gewöhnen, das stimmt.
Ganz genau.
Hast du eine grobe Zahl, wie viele Dokumente oder wie viele Regelwerke, wenn jetzt so ein die Gesamtheit aller DIN-Normen wäre das DIN-Regelwerk, weißt du, wie viele weitere Regelwerke ihr im Sortiment habt?
Es sind eine ganze Menge. Ich kann ja gar keine genaue Zahl sagen, aber es sind Regelwerke weltweit erhältlich. Also amerikanische Normen. In den USA ist es so, gibt es nicht nur ein Normungsinstitut, sondern tatsächlich eine ganze Vielzahl, branchenorientiert. All diese Regelwerke oder ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ob es wirklich tatsächlich alle sind, die beispielsweise aus den USA bei uns erhältlich sind. Da könnte man einfach mal den Vertrieb anrufen. Die könnten uns das sofort sagen. Machen wir jetzt nicht. Aber es sind eine ganze Menge. Und so sind auch die europäischen Regelwerksetzer im Beuth Verlag vertreten, BSI, AFNOR, auch Austrian Standards oder auch aus Osteuropa oder eben auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Asien oder Afrika. Also letztendlich ist die ganze Welt im DIN Media Shop vertreten. Und du hast nach einer Zahl gefragt, die kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich müsste raten.
Aber du hast was anderes Tolles gesagt. Du hast Vertrieb gesagt. Das heißt, wenn ihr da draußen zuhört und ihr fragt euch, wo kriege ich denn eine Info darüber? Beim Beuth Verlag gibt es einen sogenannten Vertrieb. Den kann man anrufen. Und da sitzen Jungs und Mädels, die sich auskennen. Die kann man fragen.
Nur jetzt ist es der DIN Media Vertrieb.
Jetzt ist es der DIN Media Vertrieb. Und ich habe mich auch schon wieder versprochen. Es ist einfach zu neu. Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid von der Idee eines Verlages klassischerweise im Sinne von wir bedrucken Papier oder auch virtuelles Papier in Form von PDF weggekommen. Wieso? Was ist da? Was geht da ab?
Die Arbeit mit den Normen in den Unternehmen, die letztendlich die Normen beziehen oder bei den Anwendern, die ändert sich tatsächlich. Das PDF ist seit circa 30 Jahren am Markt, vielleicht noch ein kleines bisschen länger oder ein kleines bisschen kürzer, aber ungefähr, ist ein gut abgehangenes Format, ist kompakt, leicht, wenn man das mal so bezeichnen möchte, lässt sich gut handeln, gut verschicken, aber es ist in dem Fall nicht maschinell auslesbar. Das heißt also, mit dem normalen Auge lässt sich das PDF durchaus lesen, sicherlich auch durch technische Mechanismen strukturell auswerten. Das war's dann aber auch. Dann ist Schluss. Und es ist letztendlich auch nur ein Abbild des Papiers, was zuvor weitgehend vertrieben wurde. Deshalb hat sich erst seit kurzem eine Form etabliert, die letztendlich auch durch Kunden mehr und mehr jetzt nachgefragt wurde. Und das ist die des strukturierten Inhaltes. Sprich, XML heißt bei uns dafür das Codewort. Das XML sorgt also dafür, dass der Inhalt gegenüber dem Papier und gegenüber dem PDF tatsächlich maschinell auslesbar ist. Das heißt, automatisch können dort Inhalte herausgeholt oder extrahiert werden und anderen Prozessen in den einzelnen Wertschöpfungsketten der einzelnen Unternehmen, die Normen kaufen, beziehen und einsetzen wollen bzw. müssen, können diese Inhalte dort in Folgeprozessen weiterverwendet werden. Das war vorher eben so nicht möglich. Und DIN Media bzw. DIN als Ganzes muss Schritt halten mit den Transformationsprozessen, mit den Digitalisierungsprozessen in den Unternehmen. Unternehmen erwarten ganz einfach ein Format der Norm über das PDF hinaus. Also wir müssen letztendlich Schritt halten.
Also nochmal für mich zum Mitschreiben. Also bislang gab es das digitale Papier, die sogenannte PDF. Irgendwann gab es die semantisch durchsuchbare PDF, wo ich dann eingeben konnte, ich suche Begriff so und so und dann hat mir das Dokument ausgespuckt, den gibt es 23 Mal und dann konnte ich über Enter weiterklicken und kam dann auf die entsprechenden Stellen und habe dann gelesen, was steht denn in dem entsprechenden Abschnitt zu dem Begriff, der mir wichtig ist. Und dann musste ich interpretieren, ist das jetzt nur die Erklärung des Begriffs, die mich nicht weiter interessiert? Ist das irgendwie ein Erklärtext, den ich auch schon kenne? Oder ist das tatsächlich die Formel, mit der ich irgendwas berechnen muss? Das war also quasi meine Aufgabe. Und den Vorgang kriegt ihr jetzt so gegriffen, dass ich quasi die Norm in die Maschine gebe und sage, mach mal selbst.
Das ist praktisch das, was du ansprichst, dieses Prinzip SNF der Suche, dieses semantischen Norm-Informations-Frameworks, das entwickeln wir weiter. Das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Oder diese Suche, wie du sie gerade beschrieben hast, ist schon ein sehr mächtiges Werkzeug. Man gibt den Suchbegriff ein und erhält dann über semantische Zusammenhänge auch ein gutes Suchergebnis, mit dem man gut weiterarbeiten kann. Es geht aber noch ein Stückchen weiter. Also Normanwender erwarten noch ein Stück mehr. Diese Norminformation, die du da findest, bei der Suche, die du gerade skizziert hast, mit der wollen Unternehmen bzw. Normanwender weiterarbeiten. Die Frage ist jetzt, wie schaffen wir es, diese Norminformation automatisiert in beispielsweise ein kundenspezifisches Zielsystem zu bekommen, wo dann mit diesem Norminhalt weitergearbeitet werden kann. Und das automatisiert eben nicht, indem man sich dieses Suchergebnis herauskopiert per Copy and Paste. Das kann man machen, aber währenddessen passieren Fehler. Und diese Fehler, die wollen wir nach Möglichkeit minimieren oder bestenfalls sogar ganz ausschließen. Deswegen versuchen wir, über geeignete Technologien Automatismen zu schaffen, wo solche gefundenen Inhalte und extrahierten Inhalte automatisiert in die Prozesse des Kunden gelangen können. Eben solche Normeninformationen.
Das heißt, ich muss, wenn ich darüber nachdenke, was ihr jetzt macht, einfach gedanklich von dieser PDF-Idee komplett wegkommen. Das heißt, ich bin nicht mehr als Mensch die Schnittstelle zwischen der Information, die ich aus der PDF auslese, und meiner Maschine, meinem Prozess, meinem Werkstoff, meinem QM-System, was auch immer, sondern ihr kriegt das irgendwie hin, dass die Inhalte nicht Worte auf weißem Hintergrund, sondern irgendeine andere Dateiart sind, die meine Maschine versteht, und dann reden die gleich miteinander und brauchen mich gar nicht mehr.
Wir wollen sicherlich weg oder anders. Du hast gerade gefragt, ob der Mensch als Schnittstelle noch benötigt wird. Das wird da tatsächlich. Der Mensch wird nach wie vor benötigt, denn er trifft am Ende die Entscheidung. Die Entscheidung soll nicht die Maschine treffen. Was wir schaffen wollen, ist in dem ersten Schritt eine Unterstützungslösung. Das heißt also, bei der Durchdringung solcher komplexen Fachinhalte wie der Norm wollen wir eine unterstützende, eine Recherchehilfe bieten. Die soll helfen, solche Inhalte schneller zu durchdringen. Schneller, einfacher, effizienter, sodass ich dann automatisiert, wie ich es gerade beschrieben habe, die Inhalte von aus der Norm in mein Zielsystem bekomme, dort, wo ich eigentlich arbeite. Wo ich irgendeinen Prüfbericht anfertige oder eine Spezifikation, wo ich eben diesen Norminhalt brauche.
Und das ist total toll, dass ich jetzt weiß, dass ich als Mensch nicht überflüssig werde. Das heißt ja gleichzeitig auch, dass ich keine Angst vor den Maschinen haben brauche. Also die machen das nicht ohne mich. Sie fragen mich immer noch als Mensch. Ich habe immer noch meine Kontrollfunktion.
Und ganz genau. Die ist auch sehr, sehr wichtig, die Kontrollfunktion. Auch, weil wir vor uns natürlich diese Vision Smart Standards haben. Jetzt noch so ein Begriff, den ich so reinwerfe. Smart Standards, die smarte Norm. Das ist die Norm von morgen. Die hat im Wesentlichen alle Auszeichnungsmerkmale oder Annotationen, die auf der anderen Seite durch Kunden dann eben verlässlich ausgelesen werden können. An diesem Schritt sind wir noch nicht. Wir sind also erst bei einer Version, die nachträglich zusätzliche Auszeichnungen bekommt und somit keine hundertprozentige Verlässlichkeit für den Kunden gegeben werden kann, dass eben diese zusätzlichen Auszeichnungsmerkmale tatsächlich normgerecht sind. Diese Garantie, die können wir Stand heute so nicht geben. Die können wir aber geben, wenn wir in Richtung Smart Standards gehen, wenn Normen künftig smart erstellt werden. Das heißt also beim Erstellungsprozess schon die verschiedenen Auszeichnungen mitgegeben werden. Also dass beispielsweise eine Anforderung tatsächlich eine Anforderung laut des Normungsgremiums ist.
Etwas muss so und so gemacht werden.
Richtig. Das wird durch den Normenausschuss tatsächlich verlässlich so beschrieben, dass es sich bei dieser Textstelle um eine Anforderung handelt. Heute machen wir das tatsächlich im sogenannten Post-Processing, künftig dann stark verringert im Post-Processing, weil eben dieser Veredelungsprozess oder Annotationsprozess schon viel, viel früher stattfindet. Da wir da aber noch nicht sind, geben wir dem Nutzer heute die die Unterstützung bei der Recherche, aber gleichzeitig ist der Nutzer heute immer noch gefragt, tatsächlich am Ende die Entscheidung zu treffen, ist das die richtige Information? Die muss der Nutzer selber treffen.
Das bleibt ja wahrscheinlich eh bei allem immer so, egal wo wir über die Automatisierung oder den Einsatz auch von KI sprechen. Jetzt berühmtes Beispiel, ne, das Auto mit dem selbstfahrenden System und dann die Entscheidung, vorne geradeaus ist garantiert ein Unfall, von links kommt die Omi, von rechts das kleine Kind. Man muss auf jeden Fall irgendwo crashen, wo crasht das Auto. Das heißt, irgendwo diese menschliche Komponente einzugreifen und was zu tun, die bleibt ja bei allen unseren Systemen. Wir haben ja auch eine nicht geringe Angst vor der zu großen Automatisierung und behalten uns das vor, dass wir da immer noch das letzte Wörtchen mitzureden haben. Wenn ich das richtig verstehe, dann kriegt ihr im Moment aus den Normausschüssen nach wie vor digitales Papier und verwandelt das jetzt bei euch in eine digital nutzbare Fassung. Wir sind also quasi bei so einer Art Hybrid. Norm.
Wir befinden uns tatsächlich in so einer Art Übergangsphase oder Transformationsphase, während der letztendlich tatsächlich noch die Norm in Word erstellt wird. Du kennst das ja aus dem Normungsprozess. Dann entsteht daraus ein PDF. Aus dem PDF wiederum entsteht dann ein XML. Es gibt aber parallel auch schon Prozesse, wo direkt ein XML entsteht, was dann auch verarbeitet werden kann. Künftig soll es so sein, dass das XML noch direkter im Normenausschuss entsteht mit der entsprechenden Software. DIN OSD heißt da das Zauberwort. Das ist dir ja auch schon untergekommen. Dann sind die Normenausschüsse tatsächlich in der Lage, die Norm direkt in einem strukturierten Format zu erstellen, ohne Word, was auch immer noch mal eine Hürde und letztendlich ein Hindernis darstellt. Und
ich stelle mir das gerade so vor wie damals, als ich mit LaTeX meine Diplomarbeit geschrieben habe, wo man ja auch nicht mehr etwas anmarkert und großzieht und für sich selber definiert, ich habe das gerne als Überschrift, deswegen mache ich es mir mal groß und fett, sondern ich sage den Befehl in LaTeX, Überschrift, Klammer auf, Text, Klammer zu. Das heißt, LaTeX weiß, das, was in der Klammer steht, ist die Überschrift. Und wahrscheinlich, also ich stelle mir gerade so was Ähnliches vor für eine Norm, dass ich sage, Anforderung, Klammer auf, blub, schwache Empfehlung, Klammer auf, kann, blub, starke Empfehlung, Klammer auf, sollte, blub.
Ja, das geht in die gleiche Richtung. Du sagst ja im LaTeX tatsächlich der Überschrift, dass sie eine Überschrift ist. Und so ähnlich ist es hier auch. Man sagt also der Textstelle, es ist eine Anforderung. Und du sagst also auch nicht nur, dass es eine Anforderung ist, sondern auch in welchem Kontext diese Anforderung steht. Zum Anwendungsbereich zum Beispiel, wo diese Anforderung stattfindet und so weiter. Also nicht nur als der Begriff Anforderung wird mitgegeben, sondern auch der Nutzungskontext am Ende.
Es ist auch eine Vernetzung der Dokumente untereinander.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, also folgende Prüfung ist nach Norm XY auszuführen, dann gibt es dort in der Textstelle entsprechend, dass die beiden sich kennen.
Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, ja.
Ah, krass.
Ja.
Das heißt, diese ganze Expertise des Normenwust-Durchschauens, wenn man jetzt in einem größeren Unternehmen einen großen Normenbestand verwaltet, wird einem erleichtert.
Wird einem erleichtert und das eben nicht nur durch solche, sagen wir mal so, auf den Normtext bezogenen Technologien, um diesen auszuwerten. Denn du bringst einen ganz richtigen Punkt mit rein. Die Normen zu verwalten ist das Nächste. Der Beuth Verlag oder jetzt die Media versteht sich als Lösungsanbieter und bietet natürlich auch Software an zur Verwaltung von Normen. Dort kann man sie anwenden, aufrufen, mit diesen Dokumenten arbeiten, diesen anderen Unternehmensbereichen zur Verfügung stellen. Das zählen wir alles unter Verwaltung. Das heißt, Normen durchaus managen.
Auch einfach innerhalb des eigenen Unternehmens.
Innerhalb des eigenen Unternehmens, genau.
Wahnsinn, dann sind wir ja quasi schon wirklich auf dem Weg hin zu, sag mir, was für mich wichtig ist. Ich habe doch keine Ahnung und kann doch nicht 200 Normen lesen. Ich will wissen, was für mich jetzt wichtig ist. Das ist eine Anforderung, die kriege ich ganz häufig, wenn ich irgendwo mit DoktorandInnen oder anderen WissenschaftlerInnen spreche, die so zum ersten Mal dann auch mit Normung zu tun haben oder mit Normen. Bislang hatten sie mit wissenschaftlichen Papern zu tun und stellen jetzt fest, es gibt noch einen zweiten großen Bereich aus Dokumenten, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und dann führt man sie so ran vorsichtig und erklärt ihnen, wie man so eine Normsuche macht. Und dann sage ich denen immer, und diese 20 Dokumente, die wir jetzt hier raus haben, es tut mir leid, die müsst ihr bewerten, ob die wirklich zu euch passen, weil ich bin nicht in eurem Forschungsthema drin. Ich habe keine Ahnung, welche es jetzt genau ist, aber eure Stichworte, die ihr mir genannt habt, kommen da drin vor. Das heißt, und dieser Vorgang würde dann eines Tages noch deutlich leichter werden.
Deutlich leichter werden dann, wenn die Norm tatsächlich smart ist. Also wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, auf der Seite DIN smarte Normen zu erstellen, dann sind diese noch vereinfachter durchsuchbar, weil eben diese Schlüsselinformationen über die einzelnen Kerninhalte, die tatsächlich gefragt sind, schon mitgegeben werden und eben verlässlich ausgelesen werden können. Das heißt also, der Anwender der Norm erkennt, das stimmt, was da drin steht, was da zusätzlich mitgegeben wurde in dem eigentlichen Textabschnitt. Das ist tatsächlich DIN-konform oder normkonform. Das ist eben keine einfache zusätzliche Anreicherung, so wie es DIN Media weitestgehend heute noch macht. Das ist ein Prozess, der wird noch lange stattfinden, sondern wir gehen dann schon einen Schritt, wo diese Inhalte tatsächlich verlässlich ausgelesen werden können, weil sie eben frühzeitig in der Normerstellung schon mit erfasst werden. Und das macht die Sache so einfach.
Jetzt hast du schon ein paar Mal von Informationen gesprochen. Ich stelle mir gerade vor, dass man gar nicht mehr diese Dokumente, wie wir sie jetzt kennen, braucht mit Einleitung und Scope und Begriffserklärung und so weiter, wenn ich eigentlich doch bloß eine bestimmte Anforderung aus dieser Norm, drei Anforderungen aus einer anderen Norm und vielleicht noch zwei Verweise auf noch eine dritte Norm brauche. Wird das dann so sein, dass ich dann quasi meine bedarfsgerechte Anforderungszusammenstellung bekomme, individuell für den Fall, den ich da zu behandeln habe?
Genau, denn die Erstellung der Norm oder die Normerstellung, so die Idee, wird künftig eher datenzentriert als präsentationsorientiert sein, so wie du es gerade formuliert hast, mit Einleitung oder Deckblatt und einem schicken Rahmen drum und einer Überschrift, die fett gedruckt ist, schön zentriert. Das sind alles präsentationsorientierte Elemente, die können durchaus stattfinden, aber im Vordergrund steht die tatsächliche Information in der Norm. Also beispielsweise die Tabelle oder die Werte in der Tabelle, die Bezeichnungen in dem Text, die Listen in dem Text möglicherweise, die Aufschluss über einen Sachverhalt geben. Das sind Elemente, die stehen künftig im Vordergrund, weil das die gefragten Teile der Norm letztendlich sind. Niemand interessiert sich, ich unterstelle das jetzt mal, niemand interessiert sich fürs Deckblatt oder für die Rückseite, wo ganz am Ende noch so ein kleiner Prüfvermerk drauf ist. Das brauchen Normenanwender in der Regel nicht, sondern die eigentliche Kerninformation, beispielsweise die Anforderung, das Requirement, das sind die Dinge, die benötigt werden. Und darauf wird sich die Normungsarbeit künftig sehr wahrscheinlich konzentrieren, auf eine datenzentrierte Normerstellung und weniger eine präsentationsorientierte. Gleichwohl es durchaus möglich sein kann und sollte, dass bei Bedarf natürlich auch ein Text daraus generiert werden kann, den man sicherlich in einem PDF verpacken kann, gegebenenfalls auch ausdrucken kann, durchblättern kann, weil es gibt immer wieder Situationen, wo solche Texte wie zum Beispiel Normtext in einer bestimmten Umgebung einfach besser zu lesen sind, wenn man das Ding einfach mal tatsächlich wie ein Buch oder wie eine Zeitschrift in der Hand hält und durchblättern kann. Nicht immer ist es so, dass man auf automatisierte Schnittstellenprozesse setzen kann, um die Norminformation heraus zu extrahieren. Vielfach ist es auch so, dass einfach der Gesamtkontext, in dem diese oder jene Textstelle enthalten ist, einfach mit erfasst werden muss oder sollte. Und da bietet sich durchaus manchmal auch das klassische Lesen an. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch Möglichkeiten gibt, wo man eine Norm im klassischen Sinne auch nachträglich noch erstellen kann. Gleichwohl die ursprüngliche Erstellung eher datenzentriert ist.
Es gibt ja auch einfach krass unterschiedliche Inhalte von Normen. Also die Tabellen mit Werten drin, die Gleichungen für eine Berechnung oder eine Auswertung oder so, die habe ich ja klassischerweise in so einer haptischen Herstellung von Dingen oder Prozessen oder Prüfvorrichtungen oder Qualitätskontrollsachen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ganze große Familie der QM anschaue, also Qualitätsmanagement, so die große 9001-Familie, da werden ja also Prozesse angeregt, sich darüber Gedanken zu machen, sie auszuformulieren. Da steht keine einzige Tabelle drin, zumindest in der aktuellen Form. Und es fällt mir auch schwer, mir vorzustellen, wie man daraus eine Tabelle machen sollte, sinnvollerweise, weil sie ist ja für jedes Unternehmen, in jedem Technologiefeld, in jeder Größe anwendbar. Das heißt, sie ist so abstrakt formuliert, Das kann man nicht mit einer Tabelle hinterlegen wahrscheinlich.
Das ist so, ja. Also es gibt da unterschiedliche Ausprägungen von Normen. Also wo halt viele Tabellenwerke drin sind, das ist, sagen wir mal so, je nach Kontext, in welchem die Norm entsteht. Also so sind die natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Manche haben viel Text, tatsächlich diese Querschnittsthemen, die in der 9001 oder in der 9000er Reihe verarbeitet werden. Aber es gibt auch vereinzelte Prüfnormen oder eben Produktnormen oder andere Normen, wo eben halt tatsächlich viel, viel kleinere und granularere Inhalte zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel eben Formeln oder Werte in Tabellen, die vielleicht noch kurz beschrieben sind an verschiedenen Stellen und eben keine langen Texte, wie zum Beispiel in der 9001 oder Listen.
Wenn ich jetzt mir das Ganze vorstelle, ich kriege also meine Norm nicht mehr in der guten alten Form, sondern ich habe meine Wertetabelle, die in einem Format vorliegt, dass ich meiner Maschine sagen kann, übrigens die Werte für die Tabelle, die du hast, findest du in folgendem Dokument, redet miteinander, zieht ihr die Werte rüber und dann blum, sind die da alle drin, schön von euch aufbereitet, so dass man sie eben da in die Maschine ziehen kann, in die Software der Maschine, ohne dass ich da was für tun muss. Sagt mir dann meine Maschine gleich, also gibt ihr mir dann auch gleich eine Konformitätsaussage, sozusagen, in folgendem Bereich sind wir aber nicht im Toleranzbereich, da müssen wir noch was nachziehen, oder?
Ja, also es gibt heutzutage Tools, die können sowas schon. Und unsere Aufgabe ist es, die Norminhalte so aufzubereiten, dass Tools oder Softwarelösungen, beispielsweise Prüfsoftware für Konformitäten, mit unseren Normdaten umgehen können. Also es reicht eben nicht einfach nur zu versuchen, das PDF dort zu importieren oder ja, auch das XML hat da seine Schwierigkeiten, sondern wir müssen die Daten dann so aufbereiten, dass sie durch solche Softwarelösungen letztendlich auch gelesen werden können. Das versuchen wir heute sogar schon und wir sind tatsächlich jetzt auch mit einem Produkt am Start, in dem die Normdaten halt tatsächlich nutzungsspezifisch in einem spezifischen Format aufbereitet werden, sodass sie durch entsprechende Software-Tools auch möglichst effizient ausgelesen werden können. Das ist hier eine XML-Variante, von der wir sprechen. Das ist das Format RecIF oder RecIF. Das steht für Requirements Interchange Format. Das ist ein Format, das kommt originär aus der Automobilindustrie, ist seit 10, 12 Jahren etabliert, hat sich immer weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Und das ist eine XML-Variante, über die letztendlich insbesondere Requirements zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ausgetauscht werden können. Die verstehen sich also über diese Bezeichnungen, die letztendlich über dieses Format mitgegeben werden. Und da gibt es dann keine unterschiedlichen Auffassungen. Und das ist für uns der erste Weg, tatsächlich Normendaten so aufzubereiten, wie Nutzer sie tatsächlich brauchen. Also wir schieben die Daten tatsächlich dorthin, wo sie gebraucht werden. Nutzer müssen nicht mehr in den Mediashop, in den DIN-Mediashop kommen, sich die Norm dort abholen, schlechtesten Fall als PDF, und dann versuchen, über eigene Prozesse die Daten so aufzubereiten, dass sie sie dann auch in ihren Softwareumgebungen einsetzen können. Diesen Weg nehmen wir den Unternehmen ab.
Das ist ja der Hammer. Und wie sieht denn das da international aus? Ich meine, wir sind ja Teil von CEN und von ISO. Das heißt, wir haben teilweise Inhalte, die nicht hoheitlich bei DIN liegen, sondern eben bei anderen oder international. Wie ist denn da die Zusammenarbeit?
Das ist natürlich eine Hürde. Und auf der einen Seite versuchen wir natürlich über technische Lösungen einen Standard herzustellen. Ein Standard ist zum Beispiel das NISO-SDS-XML-Format. Das soll nach Möglichkeit jede Normungsorganisation der Welt nutzen.
Kommt das von euch oder hat das jemand anderes sich ausgedacht?
Das ist Teil der ISO-Strategie. Also die ISO hat dieses Format mit entsprechenden Partnern entwickelt und oder beziehungsweise auch vorgeschlagen. Und dem folgen natürlich die Normungsinstitute dieser Welt. So natürlich auch DIN und beispielsweise auch zahlreiche europäische Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir versuchen dann natürlich auch Lösungen, die letztendlich mit diesen XML-Daten umgehen können, auch auf europäischer Ebene möglichst breit einsetzbar zu machen. Also dass beispielsweise französischsprachige Kunden oder Kunden in Spanien oder Normenanwender in Großbritannien tatsächlich auf einen gemeinsamen XML-Standard beispielsweise zugreifen können und auch auf eine Lösung zugreifen können, die letztendlich mit diesem Standard umgehen kann, in dem Fall mit diesem XML-Standard und Normdaten darin verarbeiten kann. Also auch auf europäischer Ebene versuchen wir oder wollen wir auf jeden Fall auch Lösungen standardisiert anbieten für die Umsetzung von Normeninhalten.
Ist das dann bei CEN, CENELEC gehostet oder ist das gerade ein Wettbewerb der europäischen Organisationen untereinander?
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir von einem klassischen Wettbewerb reden. Natürlich ist jede Normungsorganisation auch bestrebt, eine gewisse Vorreiterrolle einzunehmen. Aber dennoch ist das ein gegenseitiger Austausch. Und es gibt dafür Ideen, wie zum Beispiel die sogenannte Smart Digital Infrastructure, in der zunächst noch in einem Konzept, also das ist tatsächlich im Moment eine Ideenform, die immer konkreter wird, aber wo letztendlich Lösungen, Infrastrukturen, Prozesse untereinander ausgetauscht werden. Hat beispielsweise DIN eine sehr, sehr gut ausgebaute Infrastruktur, ein europäischer Partner möglicherweise aber nicht. Oder der europäische Partner hat im Gegenzug aber eine Lösung, die auf dieser Infrastruktur laufen könnte. So findet da auch ein Austausch statt. Und das ist letztendlich die europäische Idee oder die europäische Arbeit, diese Smart Standard Idee auch europäisch und weltweit zu verankern, um da letztendlich auch ein gemeinsames Niveau zu erreichen, auf dem zusammengearbeitet werden kann, dass eben dort auch standardisiert Normungsinhalte eingesetzt werden können.
Wenn du sagst Infrastruktur und international, da denke ich als Maschinenbauerin sofort an die internationalen Standardeinheiten, die SI-Einheiten, die ja auch erstmal im Wesentlichen auf dem Papier existieren und nicht selbstverständlich aus dem Universum zu uns geschaltet werden. Und ich erinnere mich an eine Vorlesung, da wurde uns sehr an plastischen Beispielen klar gemacht, wie wichtig es ist, dass man miteinander spricht. Es ging da um den ersten, ich glaube, Mars Rover war es, der ist auch auf dem Mars zerschellt. Weil es war eine internationale Zusammenarbeit und die einen haben in SI-Standards gerechnet und die anderen in Inch. Und dann passt natürlich der Schub nicht zur Strecke, die zurückgelegt wird, wenn da einfach unterschiedliche Maßeinheiten dahinter liegen. Das heißt, da wurde wirklich richtig viel Geld auf den Maßstand gesetzt. Und gehört sowas auch jetzt in eure Art von Infrastruktur dazu, dass man irgendwo auch so quasi diese Basisdinger hat? Arbeitet ihr da mit der PTB zusammen oder anderen?
Ja, es gab in der Vergangenheit ein Projekt, indem wir versucht haben, Formeldaten aus Normen zu extrahieren. Und zwar so zu extrahieren, dass diese einzelnen Formelbestandteile untereinander verlinkt und verknüpft werden können, dass man auch erkennt, in welchen Kontext gehört die Norm, in welchen Anwendungsbereich steht dieser Formelinhalt möglicherweise auch im Kontext zu einem Inhalt in einer anderen Norm tatsächlich. Inwieweit werden unterschiedliche Normen mit unterschiedlichen Formeleinheiten verlinkt? Und zu Formeln gehören natürlich auch Einheiten. Und auch diese Elemente hatten wir mit im Blick zu extrahieren und zu separieren, um anschließend diese extrahierten Formelinhalte auch wieder so aufzubereiten, dass sie tatsächlich in geeigneten Softwarelösungen eingesetzt werden können. Also dass eine Software mit einer aus einer Norm extrahierten Formel tatsächlich arbeiten kann, Berechnungen durchführen kann, automatisiert. Das ist praktisch ergänzend zu dem Punkt, den ich beschrieben hatte, indem wir die Norm als solche in ein Format wandeln, was letztendlich von einem unternehmensspezifischen Tool oder einer Software gelesen werden kann. Und so gehen wir auch mit Teilinhalten um. In dem Fall eben Normen. Perspektivisch auch mit Tabellen und so weiter.
Also da schlägt mein Maschinenbauerherz gleich höher. Ich erinnere mich an diverse Nachmittage, an denen wir wirklich also Mathe und technische Mechanik gerechnet haben, bis zum Beklopptwerden. Und dann gab es irgendwie mal so eine Sache, wo man irgendeine Formel hatte, die bestand aus Alpha, Beta, Gamma, Delta. Und dann hat man eben mit dem Heftchen weitergesucht und dann hat man zu Alpha eine Formel gefunden mit ABCD, zu Beta eine Formel gefunden mit XYZ, zu Gamma entsprechend und zu Delta auch. Und irgendwann hat man sich das alles, man hat sich echt bescheuert geschrieben, diesen Baum aus Tabelle, den man da rausgekriegt hat. Und am Schluss war man wieder bei Alpha, Beta, Gamma, Delta und nirgendwo stand mal eine Zahl. Und wir dachten, was meint ihr denn mit Ausrechnen? Sagt uns doch, wie es geht.
Was ich aber noch ergänzen möchte, ist, dass was ich gerade alles so beschrieben habe, diese Vielzahl der Projekte, die wir haben bei uns in der DIN Media, beziehungsweise speziell in unserem Bereich, denn unser Bereich nennt sich Technologieservices, wir erproben sehr viel. Wir erproben sehr viel und nicht im Gänsemarsch, sondern tatsächlich parallel an verschiedenen Endpunkten, beziehungsweise in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Branchen, tummeln wir uns und identifizieren dort Bedarfe und erproben diese in kleineren Lösungen. Das sind einfache Prototypen, etwas komplexere Prototypen, die dann in Demonstratoren münden, mit denen man technische Erprobungen auch sehr anschaulich darstellen kann. Wir sind in vielen Fällen noch nicht so weit, dass wir mit produktiven Lösungen an den Start gehen. In einigen schon. Tatsächlich, das Thema RecAF ist produktiv. Die Extraktion von Requirements über eine künstliche Intelligenz ebenfalls, das ist bei uns auch schon ein erprobtes Mittel und wird bei Kunden auch eingesetzt, auch im Verbund mit der Konvertierung in RecAF. Aber an vielen Stellen sind wir noch lange nicht so weit. Wir kratzen da wirklich an der Oberfläche und müssen uns auch selber immer wieder hinterfragen und neu sortieren und umschauen nach links und rechts und oben und unten und immer wieder das Gespräch mit Kunden, mit Anwendern, mit Normenanwenderinnen suchen, um diese Bedarfe letztendlich weiterzuentwickeln. Man muss sich das so vorstellen, wie wir kommen mit einer kleinen Lösung aus der Garage, jetzt zwar vier Räder, aber noch kein Lenkrad, wir müssen schieben. Kunden sagen, okay, aber das Lenkrad fehlt. Es wäre nicht schlecht, wenn man jetzt noch ein Lenkrad hätte. Okay, wieder rein in die Garage, bauen wir noch ein Lenkrad drin. Kann man lenken? Nein, wir haben noch keine Lenker und wir haben noch keine richtige Achse oder kein Lenkwerk. Wieder rein in die Garage, es wird wieder weiter geschraubt. Und das ist ein Prozess, ein iterativer Prozess, so ein Rein-Raus-Prozess, der immer mit kleinen Schritten immer mehr Fortschritte erzielt. Und so gehen wir in Projekten weitestgehend auch vor, dass wir diese Lösung immer wieder mit Kunden spiegeln, bis wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt sind wir so weit und jetzt schicken wir das Ding produktiv auf die Straße beziehungsweise in den Markt. Das machen wir aber nicht alleine. Da haben wir natürlich in der DIN Media unsere Partner im Projektmanagement, auch im Vertrieb, die Kunden gegenüber uns, die technisch viel erproben, zwar auch mit Kunden sprechen, aber die Kunden noch viel, viel genauer kennen. Die wissen ganz genau, was die wollen. Die sprechen mit denen regelmäßig in Verkaufsgesprächen, in Jahresgesprächen und so weiter. Wir hängen uns da ein Stück weit auch mit dran, haben die technische Basis dann im Blick. Funktioniert das Ganze eigentlich auch, was KundInnen oder Normenanwenderinnen sich da so ausdenken, sage ich jetzt mal so. Und deswegen wollte ich sagen, also mitnichten haben wir für jedes der beschriebenen Themen jetzt schon die Lösung parat. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Und wir versuchen auch, unsere Vielzahl von Projekten an entscheidenden Punkten immer wieder zu vernetzen. Das ist zwangsläufig so. Das heißt also, die Projekte starten durchaus unterschiedlich als eigenständige Liefereinheiten, finden aber relativ schnell gemeinsame Schnittmengen, gehen dann wieder auseinander, kommen dann wieder zusammen. Und irgendwann sind wir dann an einem Punkt, wo wir sagen, das ist die Lösung. Mit der gehen wir erstmal raus und wir schaffen eben solch eine unterstützende Recherchelösung für Normenanwenderinnen und sind irgendwann an einem Punkt, wo diese Unterstützungsleistung tatsächlich in eine verlässliche Recherchemethode endet.
Darfst du ein Beispiel nennen oder ist das alles geheim? Kannst du das an einer bestimmten Technologieart oder an einer bestimmten Norm oder so festmachen?
Also geheim würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Es ist natürlich so, wir erproben natürlich viel, was ich gerade gesagt habe. Wir erproben sehr viel mit im weitesten Sinne künstlicher Intelligenz. Aber künstliche Intelligenz wiederum ist auch ein sehr weiter Begriff. Also wir erproben sehr viel mit Machine Learning. Wir verfolgen da einzelne Disziplinen wie zum Beispiel NLP. Natural Language Processing ist für uns eine KI-Disziplin, so würde ich es mal nennen, die wir einsetzen, weil wir eben so gut strukturierte Texte haben. Geheim ist das durchaus nicht. Also was wir da machen, ist, wie wir letztendlich auch dort möglichst schnell und verlässlich und mit einer hohen Güte nachgefragte Normeninformationen heraus extrahieren. Aber auch da sind wir teilweise noch an einem sehr, sehr frühen Punkt, weil halt dieses ganze Thema KI auch noch weitestgehend frisch ist und noch so größtenteils so unerforscht. Und es wird an anderer Stelle sehr viel entwickelt und geforscht im Bereich KI. Aber es kommen immer wieder neue Modelle auf den Markt, die wir uns natürlich auch ansehen müssen. Und deswegen wirkt es manchmal auch so, dass wir mitunter nur langsam vorankommen, aber das ist nur auf den ersten Blick so. Deswegen kann man da auch nicht so viel erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde das extrem spannend und du erzählst sehr viel. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich sehr dankbar, dass da Leute wie du dran sitzen und immer wirklich mit ganz viel Fingerspitzengefühl da auch ein Händchen auf der KI haben, dass die nicht irgendwann wild wird und die Norm interpretiert und dann vielleicht auf Interpretationen kommt, die wirklich nicht gut wären, sondern dass da immer noch du und deine Abteilung da drüber sitzen und sagen, nee, Moment, das hier bitte nicht.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Auch beim Erlernen oder Anlernen einer künstlichen Intelligenz kommt es auch wiederum auf den Menschen an. Denn die künstliche Intelligenz lernt nicht von alleine, sondern der Mensch gibt ihr Daten. Daten, die sie verstehen muss, die künstliche Intelligenz, auf die sie trainiert werden muss, sodass sie diese Daten dann selbstständig auswerten kann. Aber eben nur im Rahmen dieser Daten. Und der Mensch ist es, der diese Daten zuliefert. Und der Mensch ist es auch wiederum, der überprüft, trifft die KI die richtigen Annahmen, um dann das Training an der einen oder anderen Stelle möglicherweise zu intensivieren, zu verändern, weiter zu trainieren in der nächsten Iteration, bis man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist das Modell austrainiert und wir setzen es ein. Aber auch hier keine 100%. Das ist auch alles nur nachträglich hinzugefügt. Auch die KI arbeitet nicht hundertprozentig. Es gibt immer das 1% oder die 2% oder die 0,5%, die eben für die Verlässlichkeit fehlen. Und das ist bei uns ganz wichtig, bei den Normeninhalten, die aus den Ausschüssen kommen. Die müssen verlässlich sein.
Aber das ist ja grundsätzlich so. Ich meine, ich habe Maschinenbau studiert und da hat man natürlich die Wahnsinnsberechnungen gemacht und schlussendlich würde man sie im Ingenieursalltag oder schon auch mit der Diplomarbeit oder dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe ich natürlich nie wieder diesen ganzen Kram von Hand gerechnet, sondern natürlich habe ich meine Simulationssoftware genommen, aber es ist einfach wichtig, dass man das von Hand gerechnet hat, dass man hinterher das Ergebnis der Software beurteilen kann, ob das denn so sein kann. Und auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir da sehr umfangreiche Begründungen gefunden haben, warum dieses komplett unerwartete Ergebnis jetzt aber richtig ist, bis dann irgendwie unser Betreuer kam und sagte, nein, guck mal, da, falsche Annahme. Also euer Gefühl, dass es nicht gestimmt hat, war schon richtig. Und die Software kann auch nicht alles immer schön kritisch bleiben. Wenn du jetzt sagst, ihr arbeitet viel mit KundInnen von außen, die mit ihren Bedarfen auf euch zukommen und mit denen ihr gemeinsam Sparringspartnermäßig weiterkommt, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welche Art von Kunde, von Nerd, von Anregung, welche Art von Mensch oder wie auch immer hättest du gerne als Sparringspartner? Also falls diese Person jetzt zufällig zuhört, auf die deine Beschreibung gleich zutrifft, was wäre deine Beschreibung?
Ich glaube, ich hätte gar keine solch konkreten Wünsche an die KundInnen, sondern die KundInnen sind halt so, wie sie sind. Sie haben unterschiedliche Anforderungen, wir sind es. Die wir uns auf die Kunden und Kundinnen einstellen müssen. Wir müssen es schaffen, die Kunden zu verstehen. Natürlich wäre es schön, wenn ein Anwendungsfall so konkret wie möglich beschrieben wird, in allen Einzelheiten. Aber das ist nicht immer sinnvoll, sondern der gegenseitige Austausch ist wichtig, den Anwendungsfall, so klein er auch ist, zu verstehen und weiterzuentwickeln, gerade in so einem komplexen Thema der Normenanwendung, wo es auf komplexe, vernetzte, verlinkte Fachinhalte, die sehr interpretationswürdig sind, ankommt. Da ist es eigentlich egal, wie gestrickt der Kunde ist. Er hat einen Bedarf und dem müssen wir nachgehen und das machen wir durch Nachfragen. Und wir müssen uns halt Methoden aneignen, über die wir gezielt und effektiv und effizient nachfragen können. Wir müssen uns auf den Kunden letztendlich einstellen, nicht die Kundin oder der Kunde auf uns. So sehe ich das Ganze.
Ich finde das immer wieder toll zu sehen, dass an jeder Stelle an diesem Haus Menschen sitzen. Und selbst wenn jetzt du die ganze Zeit erzählt hast, wie ihr daran arbeitet, dass das maschinell läuft, dass das ohne menschliches Eintippern läuft, dass das also von alleine läuft, dass das richtig interpretiert wird und so weiter. Trotzdem ist ganz wichtig, da sitzen Menschen. Und mit Menschen kann man reden und mit Menschen kann man das Ganze abklären. Und ich finde das einfach toll. Ich habe krasse neue Einblicke bekommen in Dean Media. Ich habe verstanden auch, warum ihr jetzt Dean Media heißt, weil ihr einfach was komplett anderes macht als vorher. Einfach weit weg von, ich drucke ein PDF aus und schicke das irgendwo hin oder hänge es an die E-Mail dran, sondern es ist ja echt ein komplett neues Universum, was ihr da erschließt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du diese ganzen Einblicke mitgebracht hast.
Vielen Dank, Amelie, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.